Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Logbuch. Mir gegenüber sitzt, wie immer, Kiki Baron. Hi Kiki, schön dich wiederzusehen.
Hallo Jonas.
Ja, willkommen im neuen Jahr. 2022 hat angefangen und wir haben unsere letzte Folge liegt ja schon etwas zurück. Und für den Jahresstart haben wir uns etwas ziemlich Besonderes ausgesucht, beziehungsweise du hast in der Zeit zwischen der letzten und dieser Folge ein ziemliches Abenteuer mal wieder erlebt, auf das wir heute zu sprechen kommen wollen. Und zwar geht es heute in ein Urlaubsziel, was in den letzten Jahren einen extremen Hype erlebt hat, über das es durchaus Kontroversen gibt. Und heute erzählst du eine spannende Geschichte aus Dubai. Und bevor wir jetzt erzählen, warum du da warst, es gab ja auch einen ganz klaren Grund und es gab vor allem ein extrem spektakuläres Drumherum, muss man ja eigentlich erwähnen, dass du seit sehr langer Zeit schon ein gewisses Verhältnis hast zu den Emiraten, zu Arabien und auch zu Dubai. Was hat es mit deinem Verhältnis zu Dubai bzw. zu den Vereinigten Arabischen Emiraten auf sich?
Ja, das hat sich schon in den 80er Jahren ergeben. Ende der 80er bekamen wir einen Auftrag von einem Lübecker Verlag, der leider nicht mehr existiert, einen Reiseführer über die Emirate zu machen, Emirate und Oman. Und da sind wir damals schon ziemlich ausgiebig dort durch die Gegend gefahren. Und ja, das war so ganz am Anfang von Dubai. Da gab es ein einziges, noch nicht vollendetes Hochhaus, fast unvorstellbar heutzutage. Und dann gab es das Zentrum, das alte Zentrum von Dubai. Und der große Rest war eigentlich überwiegend Wüste. Und ja, heutzutage sieht es natürlich ganz anders aus. Letztendlich hat sich dann herausgestellt, das war der erste Reiseführer auf Deutsch überhaupt über die Emirate. Danach sind wir dann noch diverse Male wieder da gewesen. Wir haben noch ein Fotoband über die Emirate gemacht und ich habe mal ein ganzes Buch geschrieben über die arabische Halbinsel.
Das heißt, du hast ja auch wirklich die Entwicklung von diesem Landstrichen und von diesem Land und den Ländern drumherum echt begleitet in den letzten Jahren, oder?
Ja, kann man sagen. Wobei das ist ein langer Abstand, also vom jetzigen Mal, was vor 4-5 Wochen war und davor, da sind mindestens 10 Jahre vergangen.
Gut, aber immerhin zwischen den 80ern und jetzt, ja, hast genau, du die Entwicklung auch aus der Ferne beobachten können, weil ja, Dubai ist ja durchaus immer wieder ein Thema.
Ich würde sagen, immer wieder präsent.
Immer wieder sehr präsent, besonders in den letzten Jahren. Und in diesem Fall war es sehr präsent aufgrund der Expo. Du wirst gleich nochmal genauer erzählen, was dir in Dubai begegnet ist und warum du die oder wie du die Expo erlebt hast. Viel interessanter, finde ich ja fast persönlich, ist eigentlich der Weg, den du genommen hast, um nach Dubai zu kommen, weil das war jetzt nicht gerade alltäglich. Ich würde fast sagen, es war sehr Kiki-like, dass so etwas überhaupt möglich war.
Ja, das war schon sehr außergewöhnlich. Ich sage mal, Chance of a Lifetime. Ich hatte eine Einladung gekriegt, mit einem Privatjet mitzufliegen. Der neueste Privatjet, der, glaube ich, auf dem Markt ist und nennt sich Global 75000, so ähnlich. Und der Anlass, dass dieses Flugzeug überhaupt darunter ging, war die Airshow, die zur gleichen Zeit lief, aber nur ein paar Tage zur gleichen Zeit zur Expo. Und das war natürlich echt spannend, muss ich sagen. Der Flug ging von München los, war noch ein Kollege dabei, Andreas Späth, auch bekannt, sage ich mal, als der Luftfahrtexperte Deutschlands. Und ja, und zwei Leute von VistaJet aus der Company. Ja, nur wir vier. Die Maschine war aber groß genug, wir sind 14 Leute reingegangen, mit zwei oder drei, je nachdem, wie man das wollte, ausgestreckten Betten. Und zwei Flugbegleiterinnen, die als Butler ausgebildet waren.
Oh, okay.
Ja, in einem englischen Institut. Und das Ganze war natürlich eine irre spannende Geschichte, zumal wir sehr hoch geflogen sind, viel höher als normale Flieger, so um 15.000 Meter Höhe, was die Folge hat, dass so ein Flugzeug dann absolut ruhig in der Luft liegt, keine Turbulenzen mehr, auch fast kein Geräusch, das natürlich selber an der Maschine lag. Mhm. Und ja, und wir waren viel schneller. Wir waren also, normalerweise braucht ein Flieger, sag ich mal, so wie hier, beispielsweise von Emirates, der 380er, braucht 6,5 Stunden von Hamburg und wir haben 5 Stunden gebraucht.
Oh, das ist tatsächlich wesentlich schneller.
Genau, war jetzt natürlich sehr gemütlich. Da ist ein schönes Bad drin. Und ja, wir haben da auch zusammen an einem Tisch gegessen. Man kann also eine richtige Tafel aufbauen.
Wahnsinn. Ich glaube, was mir damals, als du mir das erzählt hast, dass du diese Möglichkeit bekommst, was sicherlich auch einigen der HörerInnen durch den Kopf geht, ist natürlich, gerade beim Thema Privatjet, das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt sagtest du schon, da kann die Firma, über die diese Einladung lief, durchaus, da kann die durchaus punkten. Was hat es mit dem Thema?
Ja, insofern sage ich mal, nachhaltig ist sowas natürlich eigentlich gar nicht, logisch. Und wie die Fliegerei insgesamt nicht nachhaltig ist. Aber VistaJet verspricht bis 2025 klimaneutral zu fliegen. Mhm. Und das ist schneller als jeder andere. Und zudem kommt hinzu, was der Fall ist, was man mir erzählt hat, dass 80% ihrer sehr reichen Kunden, natürlich vermögenden Kunden, ihre Emissionen kompensieren. Und auch anteilig Sprit kaufen, also nachhaltigen Sprit. Insofern, davon gibt es allerdings noch gar nicht genug für alle, sage ich mal so. Aber wie gesagt, dazu benötigt es doch eine gehörige Portion Geld, um genügend zu produzieren. Und wie gesagt, diese Kunden, die sind voll dabei.
Das ist ja immerhin schon mal der richtige Ansatz. Jetzt ist das natürlich ein sehr spektakuläres Erlebnis und ich behaupte, das Spektakuläre ist dann nach der Landung nicht abgerissen, weil Dubai ist jetzt nicht gerade bekannt, ein Land der Zurückhaltung zu sein.
Nee, kann man so nicht sagen. Weil also wir landeten auf einem Privatflugplatz, wo, wie gesagt, nur Privatmaschinen landen können. Und ja, als wir zum Stopp kamen, standen dann zwei Rolls-Royce davor.
Oh weh.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das jetzt Ghost oder Phantom war. Es war mir auch völlig egal. Ich meine, es war spät abends und das war einfach klasse, muss ich sagen. Und wie gesagt, jeweils zu zweit sind wir dann zum Terminal gefahren worden, der voll im Marmor, riesig groß und sehr, sehr schön designte Hallen. Und man hat dann, weiß nicht, da denke ich, jede Fluggesellschaft oder so kann seine eigene Lounge haben, beziehungsweise entsprechend nach Corporate Identity ausschmücken lassen, dekorieren lassen. Und ja, wir setzen uns dann in die Lounge von VistaJet und ja, trinken wollten wir eigentlich nichts mehr, aber Kaffee wurde dann serviert, beziehungsweise fragte man uns, wer einen Kaffee haben wollen. Ja klar, so, und dann kam der Kaffee, so, und dann kam der Oberhammer auf dem Kaffee, auf dem Schaum obendrauf war mein Konterfei, mein Porträt. Das war für mich, muss ich sagen, wirklich der Obergag von dem Ganzen, weil noch nie erlebt und wem immer ich das erzählt habe, hat er noch niemand gesehen.
Nee, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also das ist irre. Also ist, wie gesagt, ne, das Spektakuläre reißt nicht ab. Wie kam es denn überhaupt dazu, abgesehen von der Einladung von VistaJet, dass du überhaupt nach Dubai geflogen bist?
Weil nee, muss tatsächlich sagen, das war die Einladung von VistaJet, die natürlich auch wunderbar passte, weil ich dann die Gelegenheit hatte, zur Expo zu gehen.
Die eben zur selben Zeit jetzt.
Ja, die läuft bis soweit ich weiß, läuft die jetzt noch bis 22. März.
Ah, okay. Wenn ich dich richtig verstanden habe, war jetzt Dubai nie dein Urlaubsziel erster Wahl. Vielleicht erzählst du mal von den ersten Eindrücken, die du so hattest, als du dann schlussendlich da warst.
Ja, der erste Eindruck ist, weiß ich nicht, immer so ein bisschen schwer zu erklären. Einerseits denkt man, ja, was ist hier alles so großartig, größenwahnsinnig gebaut und Wolkenkratzer ohne Ende und die Palme beispielsweise komplett bebaut. Man sieht also sehr wenig Grün auf den ersten Blick, aber komischerweise zwischendrin findet man dann doch immer wieder was, weil da schon für gesorgt wurde, dass nicht alles nur so wüstig aussieht. Aber es ist doch schon ziemlich gleichförmig. Und wenn man mal jetzt so von dem Glamour absieht, den Dubai auf alle Fälle ausstrahlt, dann mangelt es mir immer so ein bisschen an Atmosphäre. Also weil ich meine, draußen laufen kaum Leute rum, alle fahren mit dem Auto. Und das, was wir, sag ich mal, jetzt von hier gewohnt sind oder von Großstädten, zumindest in Europa, du hast kaum Straßen, also Fußgängerverkehr und eigentlich wenig auch, wo man jetzt, sag ich mal, so draußen sitzen kann und so weiter. Und das stimmt aber auch nur halbwegs, weil am Strand entlang die Hotels und so, die bieten natürlich alle Terrassen. Und aber man sucht irgendwie immer so automatisch nach dem kleinen, gemütlichen Café. Weiß ich nicht, das steckt da bei uns immer so ein bisschen drin. Ist aber auch vorhanden.
Ist auch vorhanden.
Okay, ja, aber nicht auf den ersten Blick.
In einem ersten Blick klingt es ein bisschen wie so eine, ja, wie fast wie eine Retortenstadt.
Ja, es ist natürlich auch, ja.
Und jetzt hast du wirklich spektakuläre Anreise hinter dir, siehst Dubai wieder. Wann warst du davor schon mal selbst in Dubai oder in der Region? Ja, ne? Bevor du jetzt da warst?
Ja, für unsere Reiseführer. Also und danach immer mal wieder.
Ach so, okay, du warst jetzt das letzte Mal dann vor 10 Jahren ungefähr.
Ja,
okay. Genau. Und seitdem hat sich wahrscheinlich...
Da hat sich irrsinnig, also wie gesagt, die meisten Wolkenkratzer, die da stehen, die sind danach gebaut worden. Beispielsweise das letzte Mal, wo ich da war das höchste Gebäude der Welt. Das ist der Burj Khalifa. Mhm. Der war noch nicht fertig. Da haben sie oder gerade erst angefangen zu bauen. Ja. Was aber schon längst fertig war, und das war natürlich auch schon, das war das erste spektakuläre Gebäude, dieses Segel, der Burj Al Arab, dieses angeblich 7-Sterne-Hotel, was es natürlich gar nicht gibt. Aber ne, die Scheiche haben mal gesagt, wir machen jetzt einfach mal ein 7-Sterne-Hotel. Und das haben dann auch alle übernommen, ne? Ohne nachzudenken, weil offiziell gibt es kein 7-Sterne-Hotel.
Wie gesagt, da kann man dir nichts vormachen. bist du dann direkt auf das Expo-Gelände gelaufen?
Nee. Wie gesagt, wir kamen ja nachts an und hatten noch ein Hotel, und zwar Mandarin Oriental, direkt am Strand. Sehr schönes Hotel. Und da hatte ich eine Junior-Suite bekommen und ich glaube, das war die größte Junior-Suite, die man sich vorstellen kann. Also ich denke, unsere ganz normalen Suiten in Europa sind kleiner, gigantisch groß, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, direkt am Strand mit Meerblick, und ich bin am nächsten Morgen auch gleich erstmal an den Strand gegangen, früh aufgewacht und schön leer alles und bis auf ein paar Jogger. Da gibt es auch eine Art Promenade, wo man langlaufen kann. Und das war ganz angenehm. Es war noch nicht so heiß. Also im Laufe des Tages wurde es dann, obwohl es war jetzt Dezember, Ende November, Dezember, wurde es tagsüber schon richtig kochend heiß.
Wie viel Grad hatte das ungefähr?
Ja, über 30.
Das ist natürlich auch relativ anstrengend wahrscheinlich.
Ja, im Sommer wird es noch viel heißer, ne? Also da kannst du so Mitte 40 oder so. Easy.
Wahnsinn. Und vielleicht bevor du erzählst, wie du dann die Expo wahrgenommen hast, nur als Info für alle HörerInnen. Das Ganze lief unter dem Motto Connecting Minds, Creating the Future. Und ursprünglich war natürlich geplant, das Ganze 2020 stattfindet. Das hieß auch Expo 2020, ähnlich wie bei der Europameisterschaft.
Ja, genau. Man war mal so ein bisschen verwirrt, wenn man das gesehen hat. Haben die hier was falsch gemacht oder was läuft, ja?
Das haben sie ja bei der Europameisterschaft beim Fußball der Herren auch gemacht, und letztlich hat dann konsequent wurde es durchgezogen, es 2020 zu nennen.
Genau, die Olympischen Spiele doch auch.
Ja, die auch, genau. Und das Ganze über fast 440 Hektar, also eine unfassbar große Ausstellungsfläche mit 192 Ländern, die daran teilnehmen. Und der Ausstellungsort eben das Dubai Exhibition Center. Das Ganze läuft auch noch bis zum 31. März 2022. Also, wie du sagtest, von Oktober bis März in diesem Dubai Exhibition Center jetzt die Expo. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
Ja, was ich schon mal ganz toll fand, ist, dass man dort, man kommt dort mit der Metro hin. Mhm. Also ich bin danach ich war dort erst am zweiten Tag und war inzwischen auch in ein anderes Hotel gezogen, direkt am Krieg. Das ist ein Wasserlauf, der durch die Altstadt, in Anführungsstrichen, Altstadt von Dubai.
Sehr schön, Dick.
Naja, das kann man jetzt schon als alt betrachten, weil das ist schon lange da. Also schön restauriert und so weiter, und da ist der Gewürzzug. Insofern, man hat da so ein bisschen Feeling von, wie es früher mal war, ein bisschen.
Da fällt mir ganz kurz eine Geschichte ein, die ich einmal kurz einwerfen möchte. Die habe ich dir, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Aber Altstadt und das Verhältnis dazu in Städten, die jünger sind, ist mir sehr krass begegnet, mal in Neuseeland von einem Typen in meinem Alter, der sagte, wir haben hier ja auch eine Altstadt, ein Exhibition Center für alte Gebäude, und dann sind ich und mein Freund, mit dem ich damals da war, sind da hingegangen, und das waren Fachwerkhäuser, die ungefähr 120 Jahre alt waren. Und wir standen davor, und dann stand da Historic Ground und alles war abgesperrt, und wir dachten natürlich, Wahnsinn, was geht jetzt hier ab? Und dann haben wir die Häuser gesehen, keiner durfte das betreten, so irgendwo außerhalb der Stadt. Und wir haben das angeguckt und gesagt, naja, also in Eppendorf kann man dafür Maximalpreis an Miete verlangen. Da wohnen Leute drin in Deutschland. Und hier ist das quasi die historische Altstadt. So ähnlich, nur in noch extremer stelle ich es mir jetzt in Dubai vor, wenn du Altstadt sagst.
Ja, das ist richtig. Ja, also das, was man dort als Altstadt, ich glaube, man sagt auch nicht mehr Old City. Aber das ist wirklich schon alt, weil Dubai ist ein alter Handelsplatz. Früher gab es da ganz viele DAOs, die dann auch unter anderem, also mit Fracht, Cargo-DAOs, die nach Indien und so weiter gesegelt sind. Die sind jetzt leider nicht mehr da. Das war mal ein sehr schönes Bild. Da war ich ein bisschen enttäuscht und gedacht, dafür gibt es ja jetzt eine schöne Promenade entlang des Kriegs. Aber so in früheren Zeiten hat man es noch erlebt. Also als ich vor 10 Jahren da war, da existierten die alle noch und man hatte dann dort das Gefühl, dass da passierte richtig was. Mhm. Kisten geschleppt und die Dinger beladen und so. Und insofern, wie gesagt, Dubai, alter Handelsort. Und ich denke, ein paar Häuser, die da noch stehen mit ihren Windtürmen, ich denke mal so keine 100 Jahre, ne, vielleicht 70. 60, 70, sind aus Lehm gebaut. Die haben sie auch schön erhalten.
Mhm. Aber haben Sie dann die älteren Gebäude quasi einfach in Anführungszeichen abgerissen für die?
Einige sind noch da. Also einige ja, genau. Die sind auch umgewandelt. Da ist ein kleines Shoppingcenter, so ein paar Galerien drin und ich glaube sogar ein kleines Hotel. Mhm. Also das sieht man aber nur wirklich am Krieg.
Ja.
Sonst gibt es da nichts, was älter ist. Jedenfalls nicht älter als 40 Jahre, 30 Jahre.
Also Dubai Altstadt.
Genau. aber es ist ein ganz wichtiger Ort immer noch, weil dort ist der Goldzug. Hm. Da hast du Geschäfte, einer nach dem anderen Juweliergeschäfte. Ja. Und so viel Gold auf einmal hat man woanders noch nie gesehen.
Das
ist einfach unglaublich, was da in den Schaufenstern liegt. Die sind auch ganz dick gepackt mit Ketten und so Kopfbedeckungen für Hochzeiten, Armbändern, Ringen, ein paar Uhren dazwischen. Aber jedenfalls, weil die Leute wahrscheinlich heute immer noch behängen sich gerne, weil man damit, ja, das ist auch so als Wertanlage. Ne? Man kauft das Gold eigentlich nicht nur für die Dekoration, sondern eben als Wertanlage.
Hm. Also eine Stadt der Superlative. Bleibt dabei.
Ja, da gibt es ja noch haufenweise mehr.
Ja.
Modernere Art, will ich mal so sagen.
Da können wir gleich noch drüber sprechen. Genau. Zuerst mal zurück zur Expo.
Also ich habe das Hotel gewechselt und habe da im Radisson Dera gewohnt. Ganz schön mit Blick eben über den Krieg. Und direkt dahinter war die Endstation der Metro. So, und dann bin ich da eingestiegen und bin dann von dort aus direkt zur Expo gefahren. Das dauert ungefähr eine Stunde. Und das Tolle dabei ist eigentlich, die Metro fährt auf einer Trasse ziemlich hoch und man fährt, man kann da richtig schön Sightseeing machen, indem man das geht durch die ganze Stadt durch und nachher ein bisschen durch die Wüste bis zur Expo hin. So, dann muss man erstmal ein ganzes Stück laufen.
Da würde mich natürlich interessieren, fahren außer Touristen Menschen, die in Dubai leben, regelmäßig mit der Metro?
Ich denke schon, ja.
Ja,
ich denke schon, weil nicht jeder in Dubai hat ein Auto.
Hm.
Das sieht zwar immer so aus, aber erstens muss man mal wissen, sag ich mal, es leben ungefähr 7 Millionen Menschen in Dubai heutzutage.
Ja.
Und maximal 1 Million davon sind Araber. Der Rest sind Expats, also von Taxifahrern über Bauarbeiter, über, ich sag mal, Leute in der Gastronomie und so weiter. Oder auch in Büros. Das sind überwiegend Menschen, die aus den verschiedensten Ländern kommen. Soweit ich weiß, sammeln sich dort Menschen aus 170 Nationen.
Ich hatte im Vorlauf der Folge gelesen, dass überhaupt eine Taxierung der Einwohnerzahl in Dubai wahnsinnig schwierig ist, weil es eine unglaubliche Migration gibt.
Ja.
Und man einfach EinwanderInnen aus Arbeitsgründen gar nicht genau festlegen kann, wie viele Menschen jetzt genau in Dubai leben.
Das stimmt.
Aber ich glaube,
ist es auch nur eine Schätzung.
Oder ein unfassbare Metropole, was ich ehrlich gesagt immer wieder vergesse, weil es eben diesen, hier habe ich in der Stadt Dubai, vom Emirat Dubai als Dubai-Stadt oder Dubai-City, leben ca. 85% der Einwohner des Emirats. Das sind, 2018 waren das noch 3 Millionen oder 4 Millionen Menschen und das sind seitdem massiv mehr geworden.
Als wir das erste Mal da waren, in den Ende der 80er Jahren, da waren das unter 1 Million.
Mhm. Und dadurch ist es halt wahnsinnig schwer festzulegen, wie viele Leute denn jetzt eigentlich genau in Dubai leben, was ich spannend finde, weil ehrlich gesagt durch das Bild, was man hat davon, was ich persönlich davon jetzt habe, der noch nie da war, dieses Retortengefühl in mir jetzt nicht auslöst, dass da 7 Millionen Menschen leben. Das geht gar nicht in meinen Kopf rein sozusagen. Das ist eigentlich immer dieser Prunkvorstellung und dieses auf ganz wenig Leute bezogen und die Forschung, dass da tatsächlich 7 Millionen Menschen einfach leben, erscheint mir irgendwie abgespaced.
Dubai dehnt sich unglaublich aus. Also ist es eigentlich ein ziemlich kleines Land. Also im Verhältnis beispielsweise von den Emiraten ist Abu Dhabi mit Abstand das größte Land. Mhm. Größte Emirat. Und Dubai ist relativ klein. Ich kann jetzt die Fläche nicht sagen, ja. Aber wenn man das auf der Karte sieht, ist das relativ klein. Und wie gesagt, und Dubai Stadt und das ist immer ein Name, ne? Mhm. Ob man Emirat meint oder die Stadt. Und letztendlich leben eben auch alle da stadtnah oder in der Stadt. Naja, dann gibt es diese ganzen Hochhäuser, es gibt auch ganz viele Viertel, die neu gebaut sind für die ganzen Arbeitsmigranten, will ich mal sagen. Mhm. Und der größte Teil, also nach den Arabern an Nationen, das sind Inder. Mhm. Also wie ich dort gehört habe, 50% der Nicht-Araber sind Inder. Ja. Und die treiben da sehr viel Handel. Und dann gibt es natürlich auch jede Menge Bangladeschi und Pakistani und auch sehr viele Filipinos oder Sri Lanka, so fast nahegelegene Länder, die auch natürlich schon immer sehr viele Connection mit den Emiraten hatten. Ja. Und dort natürlich ein sehr gutes Arbeitsfeld finden.
Ja, und man darf eben auch nicht vergessen, was touristisch, also das braucht ja auch Massen an Menschen, die das tragen. Und
das stimmt, ja.
Wenn dieser Hype ging los in den 2010er Jahren, und ich habe mal ein paar Zahlen, seit diesen 2010er Jahren zählt Dubai regelmäßig, also ist regelmäßig auf Platz 4 der weltweit meistbesuchten Städte der Welt, was ja, wenn man das bedenkt, dass es New York und London und Rom und all diese Städte eben existieren, dann ist das ja schon wirklich eine Hausnummer.
Touristisch betrachtet oder allgemein?
Einfach das Touristen, also es waren 2016 wohl 15,3 Millionen Besucher und damit lag es auf Platz 4. Und dann kommt noch hinzu, dass im selben Jahr es mit über 31 Milliarden US-Dollar Einnahmen aus dem Tourismusbereich die höchste Tourismuseinnahmen aller Städte hatte, was ja vermutlich eher an der Qualität der Einkäufe liegt als an der Quantität.
Das denke ich auch, ja. Ich meine, es ist mehr, was man dort findet, ist mehr insgesamt gesehen die Luxusschiene als
Klar.
Irgendwas darunter. Und ich sag mal, auch das, es ist relativ teuer da. Oder man kann auch sagen, sehr teuer. Also dort essen zu gehen, kostet ziemlich viel Geld. Ja, auch das Wohnen kostet ziemlich viel Geld. Und wie ich das festgestellt habe, also als ich da war, waren ganz viele Hotels, waren also bis oben belegt. Ja, und dann können die natürlich auch hohe Preise nehmen. Mhm. Trotz Pandemie.
Ja,
wovon man eigentlich kaum was gemerkt hat. Na, natürlich, du musst überall Maske tragen, so wie hier auch. Also auch in den Shopping-Malls und weiß gar nicht mehr, wie das auf der Expo war. Naja, okay, auf alle Fälle drin.
Ja, aber ich muss auch sagen, also ich glaube, die meisten Urlaubsbilder sieht man eher von FußballerInnen als aus dem persönlichen Freundeskreis. Insofern, das sagt dann ja schon mal ungefähr, in welchem Bereich man da liegt. Aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, obwohl das sehr wichtig ist, vielleicht so Dubai auch mal kennenzulernen. In diesem ganzen Kontext von den Fakten, die wir jetzt gehört haben, findet also die Expo 2020, ich weigere mich ja ein bisschen, das zu sagen, es ist eigentlich die Expo 21, muss man einfach mal so sagen, findet die jetzt statt und Kiki ist dabei.
Ja,
du warst
genau.
Mit der Tram unterwegs.
Ich war mit der Tram, nein, Metro.
Ja, Metro, also, Entschuldigung, ja, genau. Tram. Vielen Scheiß
ich war
jetzt auf
mit
den
der
Schlips
Metro
getreten.
Unterwegs und kommt man an, ein wunderschöner Bahnhof, also Design überall, Marmor und sehr, sehr schön gemacht. Weiß jetzt nicht, es gibt ja für alles die Architekten, ne? Ich meine, egal wo, die berühmtesten Architekten dieser Welt, die haben mindestens ein, wenn nicht zwei Gebäude oder auch drei oder vier gebaut. Und da muss man erstmal ein Stückchen laufen und latscht dann da so rein und kommt erstmal an den Dom. Das ist so ein ganz großes, eine große Showbühne, eine überdachte. Und als ich ankam, das war samstags und war mittags, war nur nachmittags, war noch nicht so besonders viel los. Aber zum Laufe des Nachmittags wurde es immer voller und voller. Und was ich nicht wusste, aber was ganz spannend war, dass die Expo bis Mitternacht geöffnet hat. Und ja, je später das wurde, je voller wurde das. Und ich muss dann letztendlich sagen, abends war es am schönsten. Mhm. Komme ich gleich drauf.
Ja.
Und am Wochenende ist sogar bis um 2 Uhr offen. Wochenende ist vielleicht ein kleiner Einschub hier. Wochenende ist inzwischen in Dubai von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das wird offiziell als Wochenende. Also Donnerstag fängt das an, ne? Das ist dann so wie hier der Freitag. Und aber es ist doch deutlich länger als bei uns. Und dass der Sonntag damit eingezogen wurde, das ist relativ neu. Das haben sie erst vor ein paar Wochen bekannt gegeben. Mhm. Und ja, man muss nicht mehr so viel arbeiten, schätze ich. Und ja, wie gesagt, ursprünglich war das so, der Freitag ist sozusagen der Sonntag, der heilige Tag. Ja. Da geht man dann auch zur Moschee und isst mittags bei Muttern, wie es so schön heißt. Und da geht also das Leben eigentlich erst nachmittags los. Auf den Straßen und auf den Verkehr und so weiter und so fort. Und ja, so wie gesagt, ich war am Samstag da, da ging es aber auch erst nachmittags los. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Hitze zusammen. Es wird natürlich dann immer etwas kühler. Nachmittags. Und ja, man ist also erstmal völlig überwältigt. Ich hatte mich auch gar nicht so viel, ich hatte gar keine Zeit, mich da so viel drauf vorzubereiten. Und der erste Pavillon, auf den man stößt, ist natürlich der von den Emiraten. Abgesehen das vom Dom. Diese große Showbühne, die ist aber abends erst richtig aktiv. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, da stehen ja ganz wenig Leute. Da stelle ich mich doch gleich mal in die Reihe. Und ja, stand vor mir waren, glaube ich, weiß ich, nur 5 oder 6 Leute. Und naja, und dann stand ich und dann ging es irgendwie nicht weiter. Und aber auf der anderen Seite zogen an mir links vorbei ganze große Familien, die wupp, da reinkamen. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn hier? So, und dann irgendwann wurde mir das ein bisschen zu blöd, nachdem ich da schon eine halbe Stunde gestanden hatte. Und es bewegte sich in unserer Reihe gar nicht. Dann habe ich mal gefragt, wieso diese Leute da eben vorgehen dürfen. So, und dann habe ich erfahren, es gibt eine App, Expo 2020. Und über diese App kann man Zugang buchen, online. Das haben viele Pavillons, nicht alle. Aber wie gesagt, ich habe das dann versucht zu machen, aber das war insgesamt dann schon ein bisschen zu spät. Und dann kam noch hinzu, ich bin dann tatsächlich doch noch reingekommen, aber da ist so eine Art Vorgarten und dann stand ich da erstmal rum, hatte eine Nummer in der Hand, Nummer 4. Und ich sage, was heißt das denn zu bedeuten? Ja, sagte mir jemand, das wird aufgerufen, weil es dürfen immer nur so und so viele Leute pro Zahl rein. Ich sage, ja, und wie viele Zahlen gibt es? Ja, sagten sie 16. Und dann guckte ich irgendwie da auf das große Schild und da war gerade 8. Ich sage, was jetzt 8? Noch bis 16 und dann wieder 4. Ich sage, wie lange muss ich denn hier noch warten, bis ich überhaupt reinkomme? Ja, sagten sie, so eine Dreiviertelstunde könnte das wohl noch dauern. Da muss ich dazu sagen, da habe ich keine Lust mehr zu gehabt, weil ich dachte, ich hatte ja nicht so viel Zeit, weil ich dann dachte, nee, das lasse ich jetzt mal bleiben. Vielleicht dann später nochmal. So, und dann bin ich da wieder raus. Und der nächste Pavillon, der war von Saudi-Arabien. Sehr, sehr spektakulär. Sehr spektakulär. Fängt schon an mit einem Wasserfall, unter den man sich noch draußen runterstellen kann, wenn man will. Und
aber das heißt sozusagen, das war so organisiert, dass jeder Pavillon war aufgebaut von einem Land.
Ja, genau.
Und das waren dann nur die Emirate in dem Fall? Oder
nein, jedes Land hat seinen eigenen Pavillon. Okay. Genau. Und mal größer, mal kleiner. Mhm. Und ich meine, natürlich hatte ich vorher schon gehört, was so die beliebtesten waren. Also Japan beispielsweise war sehr, sehr angesagt. Mhm. Da bin ich aber leider gar nicht mehr dazu gekommen und habe mich dann immer so ein bisschen, also jeder Pavillon ist natürlich im ganz besonderen Design. Und wie gesagt, irgendein berühmter Architekt aus dem jeweiligen Land hat das Ding entworfen. Und das ist schon sehr, sehr faszinierend zu sehen. Und wie gesagt, ich bin da noch in ein paar Pavillons, wo keine Schlange davor war, rein. Und da gibt es auch sehr kleine Themenpavillons, die teilweise sehr, sehr interessant sind. Aber man muss eigentlich viel Zeit mitbringen. Eigentlich kann man das nicht mal an einem Tag schaffen. Also wenn man sich dafür interessiert, sollte man eigentlich 2 Tage tatsächlich einplanen.
Es sind 192 Länder.
Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle vertreten sind, aber sehr viele davon.
Es sind tatsächlich laut offizieller Angabe 192 Teilnahmeländer.
Okay. Wie gesagt, die haben nicht alle so einen riesen Pavillon. Ne? Klar. Im deutschen Pavillon war ich auch noch drin, habe mich ein bisschen vorgemogelt. Und da kam ich aber trotzdem erstmal nicht weiter. Aber da ist ein kleines Restaurant, da gab es Weißwürstchen und schönes Bier. Und da ich Hunger hatte, habe ich erstmal das reingezogen und habe mir dann den deutschen Pavillon angeguckt. Ich fand ihn jetzt nicht so aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist ja dann eigentlich eine ganz gute Wiedergabe unserer Nation, also nicht ganz so aufregend.
Ja, vor allen Dingen im Gegensatz zu anderen. Also die hatten sich da doch ein bisschen mehr Spektakuläres überlegt, finde ich wenigstens. Aber wie ich von Freunden gehört habe, die sind da mit Begleitung, mit Guide durchgegangen, sodass einem dann ein bisschen mehr erklärt wird, was das alles bedeutet, was da eingerichtet wurde und so weiter. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
So, und dann war ich noch im Peruanischen drin und im Russischen. Also wie gesagt, überall da, wo es relativ schnell ging, weil ich nicht so viel Zeit verklickern wollte. So, und dann wurde es auch schon dunkel. Und dann nahm das Spektakel erst richtig seinen Lauf, ja. Wo ich dazu, also wie gesagt, wer immer hingeht, sollte sich den Abend dafür auch gleich mit reservieren. Weil das ist wirklich spektakulär, weil dann mit einmal die ganzen Farben da sind, dann gibt es Wasserfälle, große Showbühnen und überall tobt das Leben. Mhm. Also sind sehr viele Shows. Ich habe im brasilianischen Pavillon war ich auch noch, war eine tolle Show von einer brasilianischen Sängerin und entsprechende Stimmung.
Mhm.
Und im australischen war auch ein riesen Hype und tolle Musik, so ein bisschen Pub-ähnlich, das war draußen. Und auch auf den Straßen dazwischen, also als Fußgängerzone natürlich, findet ein bisschen Theater statt und so. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und zumal dann abends auch die Schlangen vor den einzelnen Pavillons, also die sind deutlich kürzer, wenn überhaupt noch. Und wie gesagt, man kann bis um 12 in der Woche da bleiben und bis um 2 Uhr nachts. Mhm. Und man kann natürlich auch, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, essen zu gehen. Also sehr, sehr viel. Ich kann mich daran erinnern, ich war auf der Expo auch in Shanghai damals und da hatte ich echt ein Problem, irgendwo was zu finden, wo ich, weiß nicht, was so dringend zu essen kriegte.
Mhm.
Und wie gesagt, da stolpert man fast überall drüber.
Was mich ja bezogen auf die Expo tatsächlich sehr interessieren würde, das Thema Essen, Kulinarik hatten wir ja in diesem Podcast zuhauf, weil es immer ein sehr schönes Spiegelbild der Kultur ist, in der wir uns da dann befinden oder mit der wir uns da befassen. Was mich tatsächlich interessieren würde, bei deiner Reiseerfahrung, hattest du das Gefühl, dass die Länder, die du kanntest, sozusagen glaubhaft und überzeugend repräsentiert waren? Also haben die wirklich ein Bild abgegeben von dem, wie du diese Länder kennengelernt hast? Weil das ist ja das Ziel, dass sich jedes Land, das teilnimmt, präsentiert, zeigt und sozusagen für sich wirbt im weitesten Sinne und einfach nur als kleine Frage, die mich interessieren würde. Hattest du das Gefühl, das ist gut
also
repräsentiert?
Also in denen, die ich drin war, würde ich sagen, ja.
Auch das Essen dann? Hast du was probiert?
Naja, ich meine, ich weiß gar nicht, ob es in jedem Pavillon jetzt was zu essen gibt, aber die, und ich sag, das, was es auf der Expo allgemein zu essen gibt, gibt es alles. Also von McDonald's bis, wie gesagt, letztendlich Emirati-Food. Gibt ein Restaurant, da gibt es Emirati-Food. Und das sollte man einfach mal probieren, weil es sonst sehr, sehr schwierig zu finden ist.
Ja.
Also in ganz Dubai.
Ja.
Weil internationale Küche gibt es überall.
Klar.
Franzosen, Italiener, Spanier. Name it, they've got it. Also
ja.
Ist unglaublich und auch auf sehr hohem Niveau.
Mhm.
Aber lokale Küche, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, was ist jetzt wirklich normale Küche? Ich meine, das waren früher Nomaden, die haben quasi von der Hand in den Mund gelebt. Mhm. Und also wir haben früher mal ihre Emirati-Kost gehabt, die war sehr lecker. Es waren Reisgerichte überwiegend.
Mhm.
Und was auch so eine Spezialität, Kamelbauch.
Mhm.
Okay, muss man nicht, aber hast kann man
probiert?
Mal probieren. Ja, damals. Also jetzt bin ich gar nicht dazu gekommen. Ja. Wird lange gekocht und schmeckt dann irgendwie. Das liegt ja letztendlich dann immer an der Soße. Ne?
Aber nicht der klassische Satz immer, habe ich schon oft gehört, wenn ich jemanden gefragt habe, was er oder sie exotisch ist, wenn die erzählen, dass sie was Exotisches gegessen haben, dass dann eigentlich oft der Satz kommt, am Ende schmeckt es wie Hühnchen. Das war jetzt bei Kamel wahrscheinlich
nee,
der Fall,
nee,
oder?
Das kann man so nicht sagen.
Okay. Das hätte mich jetzt auch extrem verwundert, wenn du gesagt hättest, doch Kamel ist ein bisschen wie Hühnchen.
Und dann muss es, denke ich, sehr lange kochen. Um weiches Fleisch zu kriegen.
Na gut. Aber du bist dann eben spät auch noch in die ganzen Pavillons reingekommen und du hattest gesagt, die Stimmung war abends dann eigentlich erst so richtig.
Ja, die war richtig, ja.
Und wie kommt's? Was hat sich verändert? Einfach, weil es weniger
Leute
waren?
Ja, die Farben. Also das Es blinkt und macht und tut und das ist einfach, diese Farbenpracht ist unglaublich. Ja. Und die Shows sind auch richtig gut. Was also da war eine Show in diesem Dom.
Ja.
Und Dom muss man sich vorstellen, eine riesige Halle, so ein wie eine Halbkugel. Mhm. Und aus Glas, aber ist offen, bloß oben das Dach. Und und in der Mitte ist die Bühne und da hatten sie ich bin da eigentlich zufällig vorbeigegangen, weil es ist natürlich alles sehr laut und Wahnsinn Sound, ja. Ich meine, das fasziniert ja auch immer, ne? Wie wir von Clubs kennen, dass Sound macht. Und die haben da auf der Bühne offensichtlich die Geschichte erzählt vom Lieblingspferd des Emirs. Ich weiß jetzt nicht, wie es hieß. Ich habe da mal gefragt, weil auf der Bühne haben die irgendwas mit das Pferd, was da rumlief, das habe ich erst beim näheren Betrachten gesehen, das war gar nicht echt. Okay. Das war ein Roboter.
Oh.
Aber sowas von plastisch dargestellt, die Muskeln und so weiter, es bewegte sich auch wie ein ausgewachsenes Pferd. So groß war es auch, war ein bisschen größer sogar als ein normales Pferd. Und die Muskeln und die Beine und der Kopf, der dann mal so nach hinten schlug, wie ein Pferd, das manchmal so machen oder mal ausschlagen und so weiter. Also ein edles Pferd, Roboter. Das war schon irre zu sehen.
Es
war natürlich auf Arabisch, insofern habe ich es nicht verstanden, was da ablief, aber ich habe dann einfach jemanden gefragt und der erzählte mir, dass es also die Geschichte ist. Und ich meine, für mich sah das so ein bisschen aus wie eine Geschichte 1001 Nacht. Mhm. Ne, mit einer Prinzessin, die da irgendwo so, ne, leicht bekleidete Damen, die da rumliefen und Prinzen und so und viel Glimmer und Glatter. War schon toll.
Ja, das glaube ich. Und hast du dir, die Shows liefen dann bis 12 beziehungsweise 2 Uhr.
Ja, die laufen dann immer so, also das kommt immer drauf an, manche gehen eine Stunde und je nachdem, manchmal sind es dann unterschiedliche Shows an einem Abend, gibt aber auch welche, die wiederholt werden. Also ich kann mich noch an eine andere Geschichte erinnern, da ging es eigentlich ums Wasser, was ja da mitten in der Wüste ziemlich wichtig ist und das war so ein Rund, wie so eine Arena und eingeschlossen von Wasserfällen.
Oh Gott.
Da konnte man sich auch reinstellen. Das meinte ich vorhin mit in Wasserfall stellen. Also das war eben auch als am Anfang von dem Pavillon Saudi-Arabien. Mhm. Aber es war eine andere Nummer. So. Und diese Wasserfälle, die da runter, muss ich das vorstellen, so Wände rundherum, die so, ich würde mal sagen, 10 Meter hoch sind. Und da kommen Wasserfälle runter und die sind dann jeweils in verschiedenen Farben beleuchtet.
Mhm.
Und wie gesagt, man kann sich da reinstellen, nasse Füße holen. Das haben natürlich auch viele gemacht. Ich meine, für Kinder ist das natürlich auch eine Wahnsinnsshow, ne? Die da rumplanschen können.
Ja, klar. Wahnsinn. Irre. Also alles in allem ein durchaus beeindruckender Besuch. Und es hat sich gelohnt, die Expo zu besuchen.
Ja, vor allen Dingen abends.
Ja. Und jetzt war das ja nicht das Einzige, was du
ich habe da noch
hast.
So, wie es immer so schön heißt, heißt ja Stadt der Superlative. Und ich habe da ein paar Superlative natürlich abgeklappert.
Natürlich. Das,
das muss sein.
Hätte ich deiner Neugier auch alles andere, hätte mich gewundert.
Und zwar einerseits auf dem höchsten Gebäude der Welt und andererseits im tiefsten Pol der Welt.
Mhm.
Aber angefangen hat es damit, dass ich auf einem neuen Aussichtspunkt war, heißt The View.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein Hotel oder ein Gebäude, ich weiß nicht die Höhe, aber es steht am Anfang dieser Palme, sozusagen auf dem Palmstamm.
Mhm.
Und wenn man da hochfährt, hat man einen Rundumblick, eben auch über die Küste und über die ganze Stadt. Wie ich dann später festgestellt habe, eigentlich noch einen viel besseren Blick als vom Burj Khalifa. Und man kann da draußen stehen, da sind Glaswände davor.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, The View ist 240 Meter hoch
Okay. Auf
diesem The Palm.
Genau, und man guckt natürlich auf diese Palme runter
Und
ja, kann man sich vorstellen, bei 240 Meter ist unten also Miniaturwunderland, würde ich mal sagen. Selbst man kann ja noch auf dieses Segel vom das Hotel.
Ja.
Ex-7 Sterne.
Ja.
Burj Al Arab runtergucken und das ist winzig klein.
Wahnsinn.
Also das, ja, und dann übers Meer und ja, man sieht dann die ganzen Pools und die ganzen Gebäude von der Palme und kann die Palme eigentlich von dem Punkt aus, kann man sehen, dass es auch eine Palme ist.
Mhm. Wahnsinn. Also
ja, ist schon irre.
Völlig irre. Und
dann, davor war ich eben noch in diesem Deep Dive. Das ist auch eine ganz neue Geschichte.
Wo ich kürzlich, nachdem du das erzählt hattest, Bilder von gesehen habe. Und also ja, ich wie viele Bilder, die man aus Dubai kriegt.
Eine gleiche Geschichte veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Mhm. Und ja, das steht auch ziemlich in der Wüste. Und das ist eine große, man kann das von außen tatsächlich nicht sehen. Die Halle ist geformt, das Dach wie eine Auster. Mhm. Also in Erinnerung, dass früher die Perlenfischerei, ganz früher die Perlenfischerei, war das große Ding, womit die Geld gemacht haben. Und ja, wenn man dann reingeht, kann man eigentlich auch noch nichts sehen. Großes Schwimmbad. Und dann, wenn man dann da reintaucht, dann kann man runter bis 60 Meter, aber das dürfen also nur Advanced Divers, die mit dem sogenannten Trimix Sauerstoffgerät umgehen können.
So. 60 Meter ist ja auch schon ein
höllischer
Druck.
Ja, genau. Und man muss aber nicht mal tauchen. Man kann also das ist ein sozusagen Stockwerk drumherum gebaut, wo man durch große Fenster auch sehen kann, was da drin los ist. Mhm. Weil in den Pool reingebaut, wo man dann so durchschwimmt, das ist so eine versunkene Stadt. Mhm. Und ja, da mit verschiedensten Räumlichkeiten, durch die man tauchen kann. Durch Badezimmer, durch Werkstätten, irgendwo steht ein alter Mercedes rum, Mercedes Cabrio, in das man sich auch noch setzen kann. Und ein Motorrad, auf das man sich setzen kann, dann gibt es irgendwie so ein Motiv, das hat mich irgendwie an Angkor erinnert, ja, um Mauern verschlungene Wurzeln und so weiter. Da ist eine Bibliothek drin, da könnte man, kann man zumindest die Buchtitel lesen und CDs und so. Also das ist schon sehr irre.
Unfassbar.
Ja.
Also Wahnsinn. Aber du bist nicht getaucht, du bist nur drumherum gelaufen.
Ich bin ein Stück, aber nicht so weit runter. Ich habe ja einen Tauchschein.
Ja, ja. Das hätte mich jetzt auch überrascht.
Ja, ich hatte den vorsichtshalber mal mitgenommen.
Ja, wenn man in die Wüste reist, nimmt man den Tauchschein mit. Das ist, glaube ich, eine sehr passende Beschreibung für Dubai.
Ich hatte vorher darüber gelesen und dachte, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann.
Ja, wir hatten früher drüber gesprochen und ich habe es mir angeschaut und es ist unfassbar. Es ist ja letztlich so, oft gibt es so Attraktionen wie sowas, wo man dann Bilder sieht und sagt, naja, das ist doch sehr viel spektakulärer beschrieben, aber das ist schon sehr spektakulär.
Ja, also, ist es. Also wer taucht und wer nach Dubai fährt, sollte seinen Tauchschein mitnehmen und sich rechtzeitig anmelden. Weil pro Stunde gehen relativ wenig Leute runter. Mhm. Mit Begleitung immer.
Mhm. Ja, gut.
Und was man da nicht am gleichen Tag machen darf, auf den Burj Khalifa steigen. Weil wenn man taucht so tief, also weiß nicht, wir waren noch 20 Meter oder so, dann weiß man als Taucher, dass man danach nicht fliegen darf. Also nicht in die Höhe. So. Und wenn man danach dann beispielsweise auf den Burj Khalifa will, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Plattform ist, aber ich glaube, die liegt 300 Meter oder so. Oder noch höher, 500, müsstest du mal nachgucken.
Kann ich mal nachgucken.
Das geht nicht.
Was passiert denn dann? Kopfschmerzen oder?
Kopfschmerzen, ja, kannst du echt ein Problem kriegen. Oh. Man soll es nicht tun. Also als Taucher weiß man, dass man nach dem letzten Tauchgang möglichst 24 Stunden nicht abheben soll.
Die Aussichtsplattform ist tatsächlich 456 Meter hoch.
Genau.
Und der ganze Turm übrigens 828.
Genau.
So, dass wir das auch nochmal festgehalten drin haben.
Also ich war oben, aber dann nicht am gleichen Tag. Und aber um nochmal wieder auf neue Superlative zu kommen, unterhalb des Burj Khalifa ist die größte Mall der Welt, die Dubai Mall. Und ja, ich bin unterwegs gewesen mit Auto und Fahrer, glücklicherweise, einfach weil man sich schon auf dem Parkplatz nicht zurechtfindet. Man wird überall eingewiesen und so weiter, so dann stellt man das Auto ab. Oder beziehungsweise in meinem Fall hat mich der Fahrer rausgelassen und sagte dann, also ich hole dich dann hier wieder ab. Und der sagte dann noch, mach ein Foto von der Nummer des Parkdecks, damit du mich dann wiederfindest. Okay. Und habe ich dann auch gemacht, muss dazu sagen, zum Glück. Weil ich denke, das ist nicht nur die größte Mall der Welt, wahrscheinlich ist es auch die größte Tiefgarage, die es überhaupt gibt. Also Tausende von Autos, die da auf mehreren Stockwerken stehen. So, und dann geht man in die Dubai Mall rein. Und das Erste, was mir dann begegnete, beziehungsweise auf das ich stief, war einer der größten Aquarien der Welt, ist eingehängt dort. Und das ist also faszinierender eigentlich als jeder Shop, der da drin ist, weil die Shops, die in der Dubai Mall sind, das sind auch letztendlich keine anderen, die es hier bei uns im Mall auch gibt, ja. Und sagen wir, die üblichen Verdächtigen. Und aber dieses Aquarium ist absolut gigantisch. Es sind, weiß nicht, zig Millionen Liter oder ja, Liter Wasser drin. Und da schwimmt angeblich also 300 Haie und Rochen.
Gott.
Ganze große Fischschwärme. Und ich meine, ja, man kann ja direkt da rangehen, ne? Und ja, und dann gucken dich die Haie an, dann schwuppt mal da so ein Rochen vorbei oder diese Riesengruppe, gucken einer ein bisschen grummelig an. Und also da bin ich schon mal eine ganze Weile davor stehen geblieben, weil das ist wirklich faszinierend. Nicht nur für Kinder, ja, es ist wirklich, also die Außenwand, also die Glas, die Scheibe, Panzerglas natürlich von dem Aquarium, die ist mindestens 10 Meter hoch.
Das ist ja unfassbar.
Man kann auch rein und man kann auch reintauchen im Käfig.
Also laut Visit Dubai ist es eines der größten Aquarien der Welt.
Genau.
Und es ist mit 10 Millionen Litern Fassungsvermögen und 33.000 Meerestieren.
Ja.
Also Wahnsinn. Unfassbar. Und das in der Mall.
Genau.
Naja.
Das Einzige, was da nicht drin ist, sind Korallen.
Und wieso?
Nein, Entschuldigung, das verwechsel ich jetzt gerade. In Deep Dive. In Deep Dive sind nein, keine Korallen und auch keine Fische.
Ja.
Weil es Süßwasser ist.
Ja, okay. Na gut, macht ja auch Sinn. Also,
genau.
Was will man da auch mit Korallen und Fischen? Irre. Also in einer Mall, eines der größten Aquarien der Welt, das ist schon alles sehr speziell. Jetzt hat dein...
Ist noch nicht mal zu Ende.
Ach so,
ich sag nur, falls das jemand nachvollziehen will. Also Mall, gleichzeitig kann man dann den Burj Khalifa machen, also da hochfahren. Man muss sich überall anmelden, ne? Weil es ist nicht nur, weil jetzt Pandemie herrscht, sondern überhaupt, damit du Zugang kriegst. Und mit einmal, also ich bin dann weiter durch die Mall gelaufen und mit einmal strömte irgendwie alles in eine Richtung. Ich dachte, da wird ein Grund geben, warum die da alle hinströmen. Ström mal mit. Und dann kommt man nach draußen. Und ja, zu den Dubai Fountains. Das sind Wasserspiele.
Ja.
Die fangen aber erst bei Dunkelheit an. Also in meinem Fall um 6, glaube ich, war die erste Vorführung. Und das ist natürlich auch wieder sehr spektakulär. Ich meine, wir kennen, wobei hier Planten und Blumen, ne, die Wasserspiele sind ja auch nicht ganz ohne, muss man dazu sagen. Aber da hat man, ich weiß nicht, natürlich tausende von Menschen drumherum und wahnsinnig beleuchtet und so modern arabische Musik dazu. Also schon sehr witzig, muss ich sagen.
Unfassbar.
Aber man darf wirklich keine Menschenmengen fürchten, dann darf man da nicht hin.
Was ja vor allem in der aktuellen Zeit ohnehin genau, ratsam ist.
Aber auch in normalen Zeiten.
Ja, ja, klar. Also das kann ich mir vorstellen. Bei so vielen Millionen Besuchern, man kennt das ja auch aus den bekannten Großstädten, Rom und Co., da sollte man keine Berührungsängste haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Naja, aber also alles sehr abstrus. Ich finde ja nach wie vor, was in meinem Kopf, wenn man nicht zusammengeht, ist dieser Fokus auf das Thema Wasser in dieser Stadt, in dieser Wüstenstadt. Ne? Also der Deep Dive und das Aquarium und die Wasserspiele, das ist in meinem Kopf immer alles so verzerrt. Bevor wir jetzt zum Abschluss nochmal einmal einen Hamburger Bezug ziehen, für uns zwei Hamburger, würde mich tatsächlich interessieren, grundsätzlich, weil Dubai sie starten jetzt eine ziemliche Nachhaltigkeitsoffensive, sagt man. Aber grundsätzlich, abgesehen davon, hat es ja viele, es ist ja oft in der Kritik, oft auch zu Recht, die Steueroasen, das Steuerthema ist immer wieder ein Problem. Sicherlich auch die Reichtumsverteilung und überhaupt viele Dinge, die einfach in Dubai sehr fragwürdig ablaufen. Wie bewertest du als Stadt, als jemand, der das vor 10 Jahren kennt, der das jetzt gesehen hat, wie siehst du die Stadt? Also jetzt nur als Urlaubsziel, wie hast du das wahrgenommen?
Schwieriges Thema. Finde ich. Wie gesagt, mein Urlaubsziel wäre es nicht. Also ich sag mal, um das zu erleben, auf alle Fälle.
Ja.
Auf der anderen Seite sind da wirklich tolle Strände, muss man mal so sagen.
Ja.
Und wie gesagt, diese Architektur zu sehen, finde ich auch faszinierend.
Mhm.
Shoppen, denke ich, okay, ist natürlich immer noch ein Riesenthema, aber ich finde da nichts anderes als auch, sag ich mal, hier in unseren Großstädten. Und schon gar nicht, das ist sicherlich nicht günstiger. Ich würde sagen, es ist sogar noch eher teurer. Also das war früher so.
Ja.
Da konnte man super shoppen. Ich sag mal auch die Noble Brands und so weiter, das war deutlich günstiger als hier.
Ja.
Aber das ist nicht mehr der Fall.
Und dann natürlich einfach der.
Und aber man, ich sag mal, wenn man jetzt keinen Strandurlaub machen will,
ja.
sondern einfach die Stadt mal erleben, ich meine, das lohnt sich wirklich, würde ich sagen, so 2-3 Tage auf alle Fälle. Da ist genug zu tun. Ja, genug zum Angucken, weil ich meine, so eine Massierung von, finde ich, toller Architektur, also was Wolkenkratzer anbetrifft, findet man woanders nicht. Und dann kann man natürlich auch in die Wüste fahren.
Ja. Ach, das ist auch möglich.
Das ist auch möglich.
Na gut, das macht ja.
Das habe ich jetzt nicht gemacht, das haben wir früher gemacht, häufig. Das ist natürlich auch faszinierend.
Ja.
Wobei ich ehrlich gesagt die Wüste von Abu Dhabi, die ist natürlich viel, viel größer. Rub al-Khali. Und da, wo man dann die wirklich Wahnsinns-Sanddünen hat. Also das ist faszinierend. Da war ich das letzte Mal, als ich da war.
Da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Und jetzt zum Abschluss, weil du sagtest es ja am Anfang auch schon, einfach diese Superlative, das ist ja natürlich auch erschlagend und wahrscheinlich...
Mir fällt gerade noch was ein, sorry. Ja. Was ist, das war noch nicht offen, als ich jetzt da war. Museum of the Future.
Ja.
Das ist ein Gebäude, das muss man sich mal im Internet angucken. Das sieht aus wie ein gigantischer Sahnekringel, aber aus Silber. Und mit dunklen Löchern drin, was dann die Fenster sind. Also toll, wirklich toll. Und das würde ich mir gerne mal von innen angucken, muss ich sagen. Aber das war eben noch nicht so weit. Aber
auch da wird man wahrscheinlich nicht auf die Superlative verzichten.
Genau.
zum Abschluss nur, weil es gibt noch den Hamburger Bezug, was nämlich nicht fehlen darf, ist das 25 Hours Hotel.
Genau, und dieses 25 Hours Hotel wurde gerade eben eröffnet. Und das ist genau gegenüber von dem Sahnekringel, dem silbernen Sahnekringel. Ein sehr, sehr schönes Hotel, ist auch ganz für mich ganz anders als die anderen, weil nach einem Thema eingerichtet, designt. Erstens ist es nur 8 Stockwerke hoch, das ist schon mal was.
Nur?
Ja, nur. Ich meine, das ist nichts. Ne? Naja. Ich meine, sonst hast du ein paar hundert oder
naja,
und sehr schön eingerichtet. Thema ist, sind, ich sag mal so, die Beduinen-Tradition. Es gibt sogar Zimmer, wo du vorm Fenster einen Sandbereich hast und darüber eine Hängematte.
Oh, okay.
Und ja, ich habe es ja mal kurz ausprobiert, Hängematte liegen und man guckt dann direkt auf diesen Kringel da. Und obendrauf ein Rooftop. Eine Monkey Bar natürlich und auch das alles schön begrünt. Das Hotel ist sehr nachhaltig gebaut.
Ja.
Und überhaupt dann eine gigantische Bibliothek mit 10.000 Büchern drin.
Wahnsinn.
Ja, das ist, also ich fand die Einrichtung sehr, sehr schön. Und eben ganz anders, ohne Bling-Bling.
Hm. Ja, so sind die Hamburger.
Genau. Und so wie ich gehört habe, war das auch sofort ein Erfolg.
Ja, also. Vielleicht ist das ja auch eine Sache, die dann da irgendwann Einzug erhält. Vielleicht eine leichte Rückkehr zum weniger.
Ja, zum mehr traditionellen, aber dann natürlich in moderner Form,
ja.
Ne, mal zu sagen.
Aber ist ja ein schöner, in Anführungszeichen, Lichtblick zwischen all dem Superlativen, dann eine leichte Rückkehr zu haben zu was etwas Zurückhaltenderem.
Da habe ich auch noch eine schöne Geschichte dazu. Und zwar, als ich da ankam, wusste ich nicht so ganz genau, ich habe mich dann vom Taxi absetzen lassen. Apropos, das Beste ist, mit dem Taxi rumzufahren. Die sind super günstig.
Okay.
So, und habe mich da absetzen lassen, aber ich wusste nicht genau, wo der Eingang war. Und bin da so ein bisschen ums Gebäude gelaufen und traf auf einen Security Guide. Und mit dem bin ich da hingegangen. Der fing auch gleich an zu quatschen und war sehr, sehr nett. Und ich sag, sind Sie denn schon länger da? Ja, bin schon lange da. Seitdem das gebaut wurde, pass hier auf. Und ich sag, wie gefällt Ihnen das denn? Ja, sagt er, ich finde das hier so toll, kommt wie in meine Heimat. Ich sag, wie in Ihrer Heimat, wo kommen Sie denn her? Aus Ghana. Nein, sorry, aus Uganda. Hm. Ich sag, Uganda? Wieso Heimat? Ja, sag, gucken Sie mal, das ist alles grün. Hier ist so viel grün und gegenüber ist ein Riesenpark.
Okay.
Und er sagt, deswegen, weil sonst findet man das nirgendwo.
Okay.
Fand ich echt entzückend, muss ich sagen.
Das ist für diese ganzen abstrusen Erlebnisse eine ziemlich schöne Zusammenfassung, dass jemand aus Uganda sagt, das ist wie zu Hause, weil man sonst das Grün nicht findet. Wahnsinn. Also ich glaube, was da auch mal wieder klar wird, dass das wirklich surreal ist. Und so wie du das beschreibst, klingt es auch nicht so, als ob man das mehr als 2-3 Tage es braucht, um dieses Gefühl aufzusaugen. Und danach wird man satt davon, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen.
Wahrscheinlich. Obwohl, ich kann zum Beispiel stundenlang auf eine Skyline gucken, wenn sie schön ist.
Na gut. Da ist man dann ja nur bei
und dann muss man natürlich dann irgendwo dann da wohnen, wo man drauf gucken kann. Ja. Ne? Also das finde ich sehr spannend.
Ja.
Und auf der anderen Seite das Meer. Das ist das Beste.
Natürlich, klar. Und der Blick vom 25 Hours Hotel auf den Silberkringel.
Genau.
Also wirklich ein sehr spannender, mal was vollkommen anderes, als wir es sonst haben, muss ich sagen. Wahnsinnig spannend und toll, dass du die Möglichkeit hattest, die Expo zu sehen, was ja auch wirklich eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte ist, weil alle 4 Jahre in einem anderen Land und ich glaube, die letzte war in Kasachstan, ist jetzt ja auch nicht gerade.
Also ich war in Shanghai damals, zufällig aus einem ganz anderen Grund da und da machte die gerade auf.
Aber die in Hannover hast du nicht gesehen, oder?
Doch.
Hast du auch gesehen?
Ja.
Ah, guck.
Das ist ja noch länger hier, ne?
Das ist 2000, glaube ich, gewesen, ne?
Ja.
Naja, auf jeden Fall ein dann für dich zumindest kein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, aber das haben wir ja häufiger. Das für mich die Once-in-a-Lifetime-Erlebnisse, für dich jetzt die.
Aber es ist doch immer wieder völlig anders. Ich meine, es ist.
Ja, ja, klar. Ne? Auf jeden Fall. Aber also, wie gesagt, eine Reise der Superlative von der Anreise über die Expo bis hin zum Wohnen. Klasse. Vielen Dank für deine Erzählung.
Gerne. Hat wieder viel Spaß gemacht.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Jonas. La 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 la